Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema ADHS und Autismus. Das neue Normal.
Bild der Wissenschaft Podcast.
In den vergangenen Jahren ist immer häufiger von ADHS, Autismus, Spektrumstörungen und dem Begriff Neurodivergenz die Rede. Und es scheint, als gäbe es immer mehr Betroffene. Viele Menschen fragen sich, ob es sich dabei um Modediagnosen handelt oder ob die Zahl der Fälle tatsächlich zunimmt. Die Antworten darauf gibt der Psychologe und Pädagoge André Zimpel im Bild der Wissenschaft Podcast. Er leitet an der Universität Hamburg das Zentrum für Neurodiversitätsforschung und vergleicht die Vielfalt der menschlichen Gehirne gerne auch mal mit Schneeflocken. Herzlich willkommen, Herr Zimpel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich und bedanke mich für das Interesse.
Ja, das ist durchaus groß und vor allem ist es deshalb groß, weil mich doch die Schneeflocken interessieren. Was hat's denn mit den Schneeflocken und dem Gehirn des Menschen auf sich?
Wenn man Schneeflocken unter dem Mikroskop betrachtet, wird man feststellen, dass keine Flocke der anderen gleicht. Und ähnlich ist es mit Gehirnen. Von Weitem ähneln sie sich, so wie Schneeflocken sich ähneln. Und unter dem Mikroskop sieht man die radikale Unterschiedlichkeit. Beim Gehirn ist die natürlich noch viel krasser. Also wir gehen davon aus, und das ist so eines der Grundaxiome übrigens der Neurodiversitätsforschung, dass es kein Gehirn zweimal geben kann aufgrund der Komplexität. Jedes Gehirn besteht so Pi mal Daumen aus 83 Milliarden Nervenzellen und obwohl das Organ nur so eine Größe von 1,5 Stück Butter hat, es ist die komplexeste Materie in unserem Universum, die Wissenschaft überhaupt beschreibt. Also 83 Milliarden Nervenzellen, jede so komplex oder so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Nervenzelle geht circa 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen ein, also im Schnitt 5.500. Und wenn man das mit 83 Milliarden multipliziert, kommt man auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Das bedeutet, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat.
Ja, das ist eine Menge. Da kommen wir in die Potenzen. Das ist gewaltig. Das heißt, klar, bei so viel Verknüpfung, bei so vielen Möglichkeiten, ja, kann ein Gehirn nicht das eine wie das andere sein. Ich nehme an, dass auch zwischen eineiigen Zwillingen wahrscheinlich grandiose Unterschiede bestehen, nach dem, was Sie gesagt haben.
Ja.
Das heißt, jedes Gehirn ist anders. Und jetzt steckt ja in dem Begriff Neurodiversität, steckt der Neuro, Gehirn, Nerven und ja, divers, unterschiedlich halt. Was heißt es denn dann, dieses von der Norm abweichen, sage ich mal? Also wann spricht man denn von normalen Unterschieden und wann ist es neurodivergent sozusagen?
Also dazu muss man erstmal sagen, dass sich eingeschlichen hat so in den Sprachgebrauch, dass man verschiedene Formen, die man als Störung früher bezeichnet hat und die man in der internationalen Klassifikation der ICD findet, unter dem Begriff Neurodivergenz zusammenfasst und dagegen die neurotypischen Gehirne setzt. Aber das ist eigentlich nicht der Hauptgedanke. Das ist jetzt nicht grundlegend falsch, aber das ist sozusagen nur, dass man einen besseren Oberbegriff gefunden hat und leichter über verschiedene Formen reden kann. Der Kerngedanke der Neurodiversitätsbewegung und auch der Neurodiversitätsforschung besteht darin, dass man eben nicht von Störung ausgeht, sondern dass man es in der Formel zusammenfasst, anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Also wir gehen davon aus, dass biologisch betrachtet neurodivergente Menschen vollkommen sind. Und der Begriff neurodivergent, um die Verwirrung noch komplett zu machen, meint eigentlich jede Person. Denn jeder Mensch ist neurodivergent. Wenn wir, weil ein Mensch kann nicht neurodivers sein, sondern nur neurodivergent. Wenn wir also davon ausgehen, wenn wir alle Gehirne betrachten, dann können wir sagen, jeder Mensch ist auf seine Weise neurodivergent, also weicht ab von anderen Gehirnen. Das ist sozusagen, das sagt aber gar nichts und deshalb hätten wir dann auch keinen Gegenstand für unser Gespräch. Deshalb will ich nochmal präzisieren. Es gibt natürlich eine zweite Ebene. Unsere Gesellschaft ist auf gewisse Gehirne hervorragend vorbereitet. Sie schafft eine Umwelt, wo die Gehirne zu den Normerwartungen und den Standards, die vorausgesetzt werden, wunderbar passen. Und Neurodivergenz, das ist die zweite Bedeutung des Begriffs Neurodivergenz, betrifft die Gehirne, die als abweichend gelesen werden. Und hier wird deutlich, das ist keine feste Grenze, sondern wie Ian Hacking, der Wissenschaftstheoretiker, das bezeichnet, a moving target, also ein bewegliches Ziel. Ich spreche auch gern von einer beweglichen Grenze, die man zieht, die immer davon abhängt, welche Standards und Normerwartungen in einer Gesellschaft vorherrschen. Das heißt, neurodivergent gelesen werden die Personen, die zufällig nicht zu den Standards und Normerwartungen passen. Und dazu gehören dann eben Menschen im ADHS-Spektrum, im Autismus-Spektrum, Menschen mit Epilepsie, mit Tourette-Syndrom, mit Williams-Beuren-Syndrom, mit Prader-Willi-Syndrom und so weiter und so fort.
Ja, da fällt mir ein, es hängt dann ja auch von der Gesellschaft ab, was dann so als, ich sag jetzt dennoch doch, ich spiele doch mal mit dem Begriff von dieser Norm abweichend, wahrgenommen wird, der ist halt anders als normal. Gibt es so einen Extremfall für Gesellschaften, was sich vielleicht Urvölker oder so, fällt jetzt spontan ein, wo das gar nicht so auffallen würde? Sind solche Fälle bekannt? Also das, was wir, sag ich mal, in den westlichen Industrienationen, was da nicht in unser Schema passt, gibt es Gesellschaften, wo das gar keine Rolle spielt?
Ja, es gibt zum Beispiel, man weiß es nicht genau, aber man spekuliert, dass das Orakel von Delphi von Personen, die im Spektrum der Epilepsie waren, funktioniert hat. Dass also Menschen, die haben in irgendwelchen Grotten, wo also auch Dämpfe, vulkanische Dämpfe oder was auch immer, epileptische Anfälle getriggert haben, dass diese Menschen als eine Verbindung mit dem Jenseits gelesen wurden, das also als besondere Stärke. Und das gab es eben schon immer. Man muss dazu sagen, dass wir Menschen als lernbehindert oder geistig behindert betrachten, ist erst mit der Aufklärung entstanden. Davor war es gar nicht möglich, weil da haben sich alle Menschen als geistig zurückgeblieben betrachtet. Das heißt, wenn man sich für klug gehalten hat, galt das als Blasphemie, denn Klugheit lag nur bei Gott. Ach ja. Und wer sich angemaßt hat, sich als klug zu bezeichnen, war eben jemand, der blasphemisch war. Man kann es in der Bibel schön nachlesen, dass also dann in Korinth die Bewerbung um ein Bürgermeisteramt eben geführt wurde, dass jemand sich selbst bezeichnet hat, also die Rede ist von Paulus, der sich selber eben als der Törichtste von allen bezeichnet hat und deshalb gewählt werden wollte, weil töricht zu sein, wurde in der Gesellschaft hoch anerkannt. Ja, und wir müssen davon ausgehen, dass also die Psychiatrie, die also angefangen hat, Normen für mentale Zustände zu erstellen, eben ein Kollateralschaden der Aufklärung ist, würde ich mal sagen. Weil hier war es plötzlich notwendig, Denken zu definieren, um Überlegenheit zu definieren. Also Überlegenheit der Kolonialmacht über die Kolonialisierten, die Überlegenheit von Männern über Frauen und so weiter und so fort. Das waren eben Machtmechanismen, die festgelegt haben, wie Denken zu funktionieren hat. Und da war natürlich René Descartes' Philosophie auch ein Politikum. Und wir lernen heute gerade im KI-Zeitalter, dass diese Denkweise sich nur noch ganz schwer aufrecht erhalten lässt und begründen lässt und eigentlich schwer in die Krise gekommen ist.
Naja, da kommen wir dazu, KI, die möglicherweise irgendwann intelligenter ist als der Mensch, und dann wird es nochmal interessant. Das stelle ich gerne nochmal zurück. Das ist spannend. Ich wollte nochmal zum Einordnen. Also das heißt, mit der Aufklärung und bis zur heutigen Zeit ist es halt so, dass wir Normen definieren, und von diesen Normen gibt es dann klare Abweichungen. Sie landen neben ICD. Ich glaube, die Abkürzung ist nicht allgemein bekannt. Das ist so ein internationaler Katalog von Krankheiten, oder wie kann man das verstehen?
Ja, man kann sagen, das ist eine internationale Klassifikation, die von der UNESCO entwickelt wurde und die ein Nummerierungssystem hat und anerkannte Krankheiten und Störungen definiert. Und viele Formen der Neurodivergenz fallen unter den Störungsbegriff, den Begriff der tiefgreifenden Entwicklungsstörung, zum Beispiel bei Menschen im Autismus-Spektrum. Das entnimmt man der ICD, und die Neurodiversitätsforschung versucht eben, diesen Störungsbegriff zu überwinden, indem wir nicht nur Defizite untersuchen, sondern auch gezielt nach Potenzialen suchen. Also zeigen wollen, dass es die Probleme gibt, die wollen wir nicht negieren, aber dass wir auch zeigen wollen, dass es Bereiche gibt, in denen neurodivergente Menschen, also als neurodivergent gelesene Menschen, wenn wir jetzt ganz genau sein wollen, als neurotypisch gelesene Menschen übertreffen.
Eine Frage nochmal, ehe wir das so von Anfang an durcheinander werfen. Gibt es so eine kurze, klare Abtrennung zwischen ADHS, ich kenne von vor 10, 15 Jahren noch die abgekürzte Form ADS, und Autismus? Also diese drei Dinge, dass wir ganz kurz diese Gemengelage vielleicht mal trennscharf hinbekommen.
Ja, also wie gesagt, es gibt viele Ebenen, das zu tun. Wir hatten ja über die internationale Klassifikation der Krankheiten gesprochen. Also man könnte auch DSM nehmen, das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dort findet man eben solche Definitionen. Und da hat man lange gerungen. Es gab viele Begriffe dafür, und man kam dann irgendwann dahin, dass man drei Formen unterscheiden wollte. Also es ging erstmal um das Aufmerksamkeitsdefizit. Und ja, dann hat man festgestellt, dieses Aufmerksamkeitsdefizit kann sich in Hyperaktivität zeigen, aber es kann sich auch in Verträumtheit zeigen, also die Tagträumer. Ja. Innenformen, würde ich mal sagen. So, und diese beiden Formen können auch Mischformen bilden. Und die fing man dann an, in den 90er Jahren zu unterscheiden. Unsere Forschung zeigt aber, dass das Tagträumen auch eine Form der Hyperaktivität ist, nur eine internalisierte Hyperaktivität. Das heißt also, die Personen agieren die Hyperaktivität nicht aus, sondern sind mental hyperaktiv, indem sie sich intensiven Fantasien hingeben oder Tagträumen. Und letztere Form finden wir eben bei Frauen und Mädchen häufiger als bei Jungen, weil in unserer Kultur Hyperaktivität bei Jungen doch akzeptierter ist. Also diese Trennung ist irreführend. Deshalb neige ich dazu, vom ADHS-Spektrum zu reden. ADHS, dieser Begriff steht relativ fest. Unsere Forschung zeigt aber, dass es kein Aufmerksamkeitsdefizit ist, sondern eine erhöhte Aufmerksamkeitsvariabilität. Das spielt eine große Rolle, falls wir darauf noch kommen.
Ja, gerne.
Auch hier wird oft Erscheinung und Wesen verwechselt. Also es ist immer so, dass Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität sind die Erscheinung. Und man neigt dazu, die Erscheinung für das Wesen zu nehmen. Das ist aber ungefähr so, als wenn meine Nase läuft und ich zum Arzt gehe und frage, was ich habe, und die Ärztin sagt mir, sie haben Schnupfen. Dann bin ich eigentlich sehr unzufrieden, weil ich wollte eigentlich wissen, ob ich einen grippalen Infekt habe, eine Allergie oder ob es irgendwelche Umweltgifte sind, die meine Schleimhäute reizen oder was auch immer.
Ja.
Aber Schnupfen ist sozusagen nur die Wiedergabe der äußerlichen Beschreibung. Und so ist das bei Kindern mit ADHS, wenn man sagt, ihr Kind hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Defizit, dann würden die Eltern sagen, ja, das merken wir täglich, das müssen Sie uns nicht sagen.
Ja.
Oder
ja.
Ihr Kind ist hyperaktiv, dann sagen die Eltern, ja, und davon kann man ein Lied singen. Also es ist wie Schnupfen, ne? Die Diagnose. Und jetzt kommt das große Rätsel. Jetzt gibt man diesen Kindern Ritalin zum Beispiel, das ist also eine Form von Methylphenidat. Und das ist eigentlich ein Aufputschmittel, also ein Amphetamin. Mhm. Und jetzt kommt das große Rätsel. Wieso gibt man Kindern, die man schon als hyperaktiv erlebt, wieso behandelt man die noch mit einem Aufputschmittel?
Ja.
Sie merken, das ist irgendwie ein Widerspruch in sich.
Ja, aber es scheint zu funktionieren, oder?
Ja, es funktioniert. Ob das immer gut ist, ist nochmal eine andere Frage, weil es gibt auch Argumente dagegen. Also es funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Allerdings bei Kindern hören wir oft, dass sie sich über kalte Hände beklagen und Schlafstörungen, Appetitstörungen und auch über die narzisstische Kränkung. Plötzlich mag man mich, die mögen nicht mich, sondern mein Medikament. Das können also schon starke Argumente auch dagegen sein. Allerdings muss man das immer von Fall zu Fall entscheiden. Da gibt es keine gute Antwort für alle Fälle, sondern es gibt immer nur eine gute Antwort im individuellen Fall. Ja, es handelt sich also um ein Amphetamin. Und das zeigt, dass Hyperaktivität nur die Erscheinung ist. Und zwar zeigen unsere Untersuchungen, dass Kinder im ADHS-Spektrum oft EEG-Wellen zeigen, die andere Menschen eigentlich nur kurz vor dem Einschlafen zeigen.
Dass die Hirnstrommessung mit den...
Ja, mit dem Elektroenzephalogramm, da kriegt man sozusagen so Zickzacklinien heraus und diese Zickzacklinien haben eine Bedeutung. Die kann man lesen.
Ja.
Und da gibt es eine Zickzacklinie, die nennt man Theta-Wellen. Die haben wir kurz vorm Einschlafen. Und dann gibt es eine Zickzackwelle, die hat mehr Zacken und ist nicht ganz so große Zacken. Die bezeichnet man Alpha-Wellen. Die stehen dafür, dass man entspannt und in Ruhe ist. Und Entspannung und Ruhe bedeutet für diese Kinder, dass sie kurz vorm Einschlafen sind. Und was machen die Kinder und Erwachsenen? Sie werden hyperaktiv, um sich wach zu halten. Egal, ob sie in den Tagtraum gehen und sich spannende Geschichten ausdenken, um sich wach zu halten, oder ob sie sich bewegen. Sie kennen das vielleicht von Kindern, wo die Eltern sagen, du bist müde, du müsstest ins Bett, und die Kinder drehen noch mal so richtig auf.
Genau.
Um sich wach zu halten.
Genau.
Das heißt, im Wesentlichen sind Personen im ADHS-Spektrum eher leicht ermüdet. Bei monotonem Stress und in einer langweiligen Umgebung leiden sie stärker als andere Menschen. Das ist eigentlich das Wesen.
Ah, ja.
Das hat damals auch schon Panizzon, der das Ritalin entwickelt hat, festgestellt. Er hat diesen Wirkstoff mit Methylphenidat, den er entdeckt hat, er hat bei Roche gearbeitet, Panizzon, und hat das seiner Frau verabreicht. Und die hat festgestellt, dass sie beim Tennisspielen wacher war.
Ach.
Und ihr zu Ehren hat er das Medikament dann Ritalin genannt, weil seine Frau hieß mit Vornamen Rita. Daher kommt der Name Ritalin.
Danke für diese schöne Anekdote. Jawohl. Ja, das heißt, nochmal zu dem Schnupfen, ne? Das heißt, hyperaktiv hilft uns nicht. Aber um auf Ihre Forschung zu kommen, das Blicken ins EEG, das uns dann Dinge verrät, was los ist oder wo steht man heute?
Ja, also was uns hilft, also interessant ist eben, natürlich kann dieses Medikament helfen. Das heißt, wenn Sie ein Aufputschmittel nehmen, müssen Sie sich nicht mehr künstlich wach halten. Das ist der Vorteil. Darum wirkt es.
Ja.
Nun ist es aber, also wir haben etwa bei 6,1% der Kinder ADHS-Diagnosen, bei Erwachsenen nur noch 2,8. Man dachte, dass sich ADHS im Erwachsenenalter auswächst. Aber die Genforschung zeigt, dass das etwas ist, was das ganze Leben bleibt. Es ändert sich nicht. Also ADHS wächst sich nicht im Jugendalter aus. Es ist keine Kinderkrankheit. Aber vielen Erwachsenen gelingt es, sich eine Umgebung zu schaffen, die sie wach hält, sodass sie ohne das Amphetamin auskommen.
Also man hat sich arrangiert mit der Situation, ne?
Ja, richtig. Manche lehnen auch Ritalin ab in Situationen, wo sie besonders kreativ sein wollen, wo sie gute Ideen haben und wo sie ihre hohe Risikotoleranz benötigen. Und zwar haben Studien gezeigt, dass Menschen im ADHS-Spektrum, also das waren französischsprachige, auch in Japan gab es solche Untersuchungen und auch im englischsprachigen Raum hat man festgestellt, dass erfolgreiche Start-ups und Unternehmen, dass unter diesen besonders viele Personen im ADHS-Spektrum sind und man versucht das zu erklären, dass die eben eine höhere Risikotoleranz haben, dass sie mit Risiko besser umgehen können, weil es sie wach hält. Und das bringt natürlich Vorteile für Unternehmen. Es bringt natürlich auch Nachteile, auch in Gefängnissen findet man unter Frauen und Männern einen hohen Prozentsatz von Personen im ADHS-Spektrum. Das heißt also, Risikotoleranz kann natürlich in der richtigen Umwelt von Vorteil sein, in der falschen Umwelt dann aber von Nachteil.
Ja.
Und das ist also der Grundgedanke der Neurodiversitätsbewegung. Nicht die Menschen sind falsch, sondern die Umgebung. Wir müssen sie unterstützen, die richtige Umgebung zu finden. Und Ritalin oder Methylphenidat in anderer Form kann ihnen helfen, ungünstige Situationen zu überbrücken und zu meistern.
Ich würde gerne nochmal abschließend diese Aneinanderreihung ADHS, ADS, die Trennung haben wir schon gehabt und auch die Erklärung zu ADHS. Was ist denn jetzt Autismus? Wie gesellt sich der mit dazu? Denn das wird ja miteinander genannt.
Ja, Autismus ist natürlich auch etwas, was sich über eine lange Zeit entwickelt hat. Also man muss sagen, dass man lange Zeit es auf Kanner und Asperger zugeschrieben hat als Erstbeschreiber. Das findet man in den meisten Fachbüchern. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es schon viel früher beschrieben wurde. Also es ist sozusagen genau wie ADHS übrigens auch seit Jahrhunderten immer schon beschrieben wurde, dass es also Menschen gibt mit einer veränderten Aufmerksamkeit.
Es wurde nur nicht so genannt.
Ja, es gab andere Bezeichnungen dafür, ja. Und ähnlich ist es eben auch mit dem Autismus-Spektrum. Aber der Begriff Autismus, autistische Einstellung hieß das, wurde schon 1925 erstmals von der russischen Kinder- und Jugendpsychiaterin Grunja Jefimova Suchareva beschrieben. Also lange vor Asperger und Kanner. Und daran sieht man, dass es eben auch eine lange Geschichte der Erforschung gab. Also auch später gab es noch Beschreibungen, die vorgelagert waren. Trotzdem wurden die als Pioniere benannt und die gingen eigentlich davon aus, also Leo Kanner, der also 1943 eben einen einflussreichen Artikel über Autismus und über die Symptome von Autismus beschrieben hat, ging noch davon aus, dass es eine schwere Bindungsstörung mit den Eltern war. Dass es also ein Erziehungsproblem ist, Autismus. Und er hat überlegt, ob die Kühlschrankmütter daran schuld wären, die diese Kinder angeblich hätten. Und diese Refrigerator Mother war so ein Begriff, der Autismus erklären sollte. Und man weiß heute, wie das zustande kam. In den 40er Jahren konnte man über Autismus nirgendwo etwas lesen. Das waren also nur hochqualifizierte Frauen, die sich in Fachjournalen auskannten.
Hochgebildete
die zu Kanner kam mit ihren Kindern und die Vorurteile der 40er Jahre waren eben berufstätige Frauen, kümmern sich zu wenig um ihre Kinder.
Rabenmütter.
Die Rabenmütter, ja, so ein Begriff. Ja. Was ja auch lustig ist, wenn man sich mal die Brutpflege von Rabenvögeln anschaut, die kümmern sich fürsorglich um ihren Nachwuchs. Eigentlich müsste man sagen, wäre Rabenmutter sogar eine Auszeichnung. Aber wir arbeiten eben mit vielen Vorurteilen. Und Autismus als Erziehungsfehler war eben so ein Vorurteil, was viele Eltern gekränkt hat, natürlich. Und die hatten auch das Gefühl, das hilft uns gar nicht.
Ja, klar.
Wir suchen Hilfe und man gibt uns die Schuld.
Ja.
Wir kommen also mit einem schlechten Gewissen aus der Praxis und dann ging das noch weiter, dass man empfahl, das war dann später Bruno Bettelheim, der dann empfohlen hat, dass die Kinder ins Heim gegeben werden, weil die Eltern ihnen nicht gut tun. Und da wurde natürlich alles noch schlimmer, bis dann die Eltern die Initiative ergriffen. Also zum Beispiel der Rimland hat dann eben gezeigt, dass es sich um eine neurologische Besonderheit handelt bei Autismus. Ne?
Ganz kurz zur zeitlichen Einordnung, wann war das, Rimmeln?
Ja, das war so Anfang der 60er Jahre, 1960er Jahre. Ich glaube, 1964 hat Rimmeln als erster eben sehr erfolgreich widersprochen und 1977 wurde sein Widerspruch dann durch eine Zwillingsstudie bestätigt. Also von da an wusste man, es ist genetisch verursacht. Ja, und davon geht man bis heute aus. Man definiert auch Autismus-Spektrum so, wie ich es schon beim ADHS-Spektrum angedeutet habe. Und der Begriff Autismus-Spektrum, der wurde erstmalig 1979 von der Psychiaterin Lorna Wing erwähnt. Die hat also in der Maudsley-Klinik in London im King's College damals gearbeitet und die hat auch die National Autistic Society in Großbritannien gegründet. Ihre Tochter war auch im Autismus-Spektrum und sie hat die Werke von Kanner übersetzt, der in Österreich eben auch leichtere Formen von Autismus beschrieben hat. Und sie hat eben dafür gekämpft, dass man eben von einem Spektrum spricht, dass man also sagt, es gibt tiefgreifendere und weniger tiefgreifende Formen oder Veränderungen im zentralen Nervensystem, die Autismus hervorbringen. So kommen wir heute zu dem Begriff Autismus-Spektrum. Der kommt also aus den 1977er Jahren und wurde gepflastert von vielen Missverständnissen. Zum Beispiel ging man davon aus, dass es eine fehlende Theory of Mind die Ursache ist. Teilweise war das sogar das Diagnostikkriterium. Also man ging davon aus, dass Menschen im Autismus-Spektrum ja nicht in der Lage sind, die Gedanken und Vorstellungen anderer Menschen zu erfassen, dass sie sozusagen nur in einer egozentrischen Welt leben würden.
Das bringt mich nochmal zu der Frage, was ist der gemeinsame Nenner mit ADHS und was zeichnet das aus? Also Sie haben es ja für ADHS schon gut, sehr schön beschrieben, die innere Unruhe oder die äußere Unruhe, die sich manifestiert. Was ist es da dann?
Sie wollen wissen, was der heutige Stand der Forschung ist.
Beziehungsweise wie man es trennt, ne? Weil das ja so immer in eine Schale geworfen wird. Deswegen, genau, was ist so der gemeinsame Nenner oder auch nicht?
Ja, also erstmal ist es auf den ersten Blick das Gegenteil. Das sind also Menschen, die in einer intensiveren, fragmentierteren und aversiveren Welt leben. Bei denen ist es genau umgekehrt. Sie können sehr gut mit Monotonie umgehen. Aha. Das sind also Menschen, die sehr schnell durch Reizüberflutung überfordert werden. Das heißt, alle Symptome des Rückzugs vor Sozialen ist eine Folge der Reizüberflutung. Es ist also, unsere Forschung zeigt, es ist falsch. Auch hier haben wir es wieder wie mit Schnupfen. Autistisch kommt ja von Auto selbst, also zurückgezogen. Wie bei ADHS nimmt man hier das Symptom Schnupfen, um es mal wieder zu bringen. Das sind Menschen, die sich zurückziehen. Wenn ich sozusagen Eltern sage, ihr Kind ist autistisch, dann sagen die Eltern, ja, das wissen wir, dass sich unser Kind zurückzieht. Also es ist sozusagen wieder die Beschreibung, nicht die Ursache. Die Ursache liegt darin, dass das Gehirn so strukturiert ist, dass es sehr sensibel auf Außenreize reagiert. Und wenn ein Gehirn sehr sensibel auf Außenreize reagiert, ist es schnell reizüberflutet. Und diese Reizüberflutung führt zu dem Rückzug. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Menschen im Autismus-Spektrum die gleichen sozialen Sehnsüchte und Wünsche wie alle anderen Menschen auch haben, aber dass sie oft von sozialen Situationen so überfordert sind, dass sie sich lieber zurückziehen.
Ja.
Und das ist eigentlich der Kern. Und hier sehen wir auch wieder, das Verhalten, das äußere Verhalten ist nicht gleichzusetzen mit dem inneren Erleben und der eigentlichen Ursache.
Insofern schließt sich für mich der Kreis, passt es alles zusammen. Sie hatten gerade Ihre Forschung angedeutet. Das würde mich doch sehr interessieren, was genau Sie da machen, mit welchen Mitteln. Wie nähert man sich, ja, vielleicht wie nähern Sie sich den Probanden? Was für Parameter messen Sie da? Was sind das für Dinge, um ja, da tiefer reinzugehen, Dinge besser zu verstehen als lange Zeit.
Ja, also wir versuchen, die Welt mit den Augen dieser Personen zu sehen. Wir fragen uns, was ändert sich in der Welt, wenn ich zum Beispiel mehr Details als andere erkenne? Wie führt das zur Reizüberflutung? Zum Beispiel messen wir den Aufmerksamkeitsumfang. Wie viele Einheiten, wie viele Chunks kann eine Person gleichzeitig erkennen? Wie gut kann eine Person Störreize ausblenden? Was bedeutet das für das Verhalten? Denken die Personen eher sprachlich? Denken sie eher in Bildern oder denken sie eher in Mustern? Und interessant ist auch, dass man heute viel mehr erkennt, dass beides vorliegen kann, ADHS und Autismus gleichzeitig. Das klingt erstmal sehr widersprüchlich, aber wir untersuchen auch die unterschiedlichen Aufmerksamkeitssysteme, die damit verbunden sind. Also Aufmerksamkeit ist etwas, was der menschlichen Aufmerksamkeit am leichtesten entgeht. Das ist das Phänomen. Man spricht immer von Wahrnehmung. Aber es hat eher was mit Aufmerksamkeit zu tun. Wir haben im Gehirn verschiedene voneinander abgrenzbare Aufmerksamkeitssysteme. Und das Interessante ist, Menschen können zugleich unterstimuliert sein und überstimuliert. Das heißt, das eine Aufmerksamkeitssystem ist unterstimuliert und das andere Aufmerksamkeit überstimuliert. Und dann haben wir eine Kombination von ADHS und Autismus.
Können Sie sagen, was sind das für Stimulantien dann in dem Fall? Gibt es da ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel ist das alarmierende Aufmerksamkeitssystem, was oft physiologisch mit der Formatio reticularis umschrieben wird. Das ist ein Bereich des Stammhirns, Mittelhirns. Dort wird Dopamin gebildet in der sogenannten Substantia nigra, auch Noradrenalin. Und dort werden verschiedene Neurotransmitter gebildet. Und dieses Hirnareal alarmiert uns, wenn etwas Unerwartetes passiert. Das bringt sozusagen eine Vorwarnung. Ich zeige das meinen Studierenden immer, indem ich ohne Ankündigung mit voller Wucht aufs Rednerpult schlage oder auf den Tisch.
Oh ja.
Und dann gibt's so einen lauten Knall und dann frage ich die Studierenden, wie es ihnen jetzt geht. Und dann beschreiben viele, das ist wie nach einem Espresso. Man fühlt sich plötzlich wacher. Dieses System reguliert also, wie wach wir sind. Ja? Und Menschen im ADHS-Spektrum finden das eher angenehm. Menschen im Autismus-Spektrum finden das unerträglich, weil ihr System, alarmierendes System, oft übersteigert arbeitet, also auch von kleinen Dingen schnell alarmiert. Und bei Menschen im ADHS-Spektrum springt dieses System langsamer an. Und dadurch suchen sie nach mehr Risiko, nach interessanteren Wahrnehmungen, um dieses System zu stimulieren. Weil wenn dieses System nicht arbeitet, dann schlafen wir einfach ein.
Ja. Und die autistischen Menschen, das ist dann eher das Gegenteil, ne? Dieses
das
Überreizen.
Das ist das Gegenteil, ja. Die brauchen, um sich konzentrieren zu können, um nicht aus dem Konzept gebracht zu werden, eher eine ruhigere Umgebung, weil sonst dieses System ständig Störgeräusche produziert. Ja, es gibt ein anderes Aufmerksamkeitssystem, was also den Schläfen, Scheitel und Hinterhauptlappen umfasst. Das ist das orientierende Aufmerksamkeitssystem. Das entscheidet, wie viele Sinnessignale gleichzeitig im Gehirn verarbeitet werden. Bei den meisten Menschen sind das 4 Einheiten. Das ist egal. Wir können 4 Bäume sehen, 4 Blätter sehen oder 4 Blattstiele. Das ist egal. Wir können 4 Fenster sehen oder 4 Häuser. Aber diese Einheiten nennt man auch Chunks, also Blöcke, Wahrnehmungsblöcke, haben immer nur eine begrenzte Anzahl. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass die kompliziertesten Buchstaben sich aus 4 Strichen und nicht mehr als 4 Strichen zusammensetzen. Der Buchstabe E besteht zum Beispiel aus 4 Strichen oder der Buchstabe W aus 4 Strichen. Auf Kreditkarten finden Sie immer 4er-Gruppen von Zahlen, weil wir die am besten auffassen können. Nun gibt es aber Menschen im Autismus-Spektrum, die können mehr Dinge gleichzeitig auffassen. Die können 6, 7, im Extremfall habe ich mal 37 Dinge gleichzeitig erfassen. Und das bedeutet natürlich, dass ihr Gehirn viel reizoffener ist.
Ja. Ja, erinnert die Menschen, die Rain Man schon gesehen haben, natürlich an den Film. Ich weiß nicht, wie oft sie dieses Beispiel vielleicht schon gehört haben. Das Wahrnehmen der Streichhölzer oder das Zählen der Streichhölzer aus einer ausgekippten Packung. Kurze Frage, hat das was damit zu tun?
Ja, Das ist genau das. Das ist sehr, sehr selten. Auch bei Menschen im Autismus-Spektrum ist das absolut selten. Aber es kommt vor und es kommt besonders häufig bei Menschen. Also wenn es dann unter den ganz, ganz seltenen Fällen sind die meisten im Autismus-Spektrum, bei denen das vorkommt.
Naja.
Ja, aber was wir messen können, ist eine erhöhte Anzahl. Also nicht so viel wie in dem Film Rain Man, aber vielleicht 6 oder 7 statt 4.
Ja.
Und das macht schon im Alltag einen Riesenunterschied, weil jede Viertelmillisekunde, also wir messen immer, wie viele Dinge in einer Viertelsekunde simultan erfasst werden können.
Ja.
Und man kann sich vorstellen, was sich da anhäuft an zusätzlichen Reizen, wenn ich nicht nur 4, sondern vielleicht 6 oder 8 Dinge simultan wahrnehme. Das ist also das zweite Aufmerksamkeitssystem.
Ja.
Und das dritte ist das sogenannte exekutive Aufmerksamkeitssystem, was ständig versucht, Impulse zu lenken, indem es Impulse bremst oder Impulse freigibt. Das ist der präfrontale Kortex, der sich direkt hinter der Stirn befindet. Der regelt auch nochmal ein Aufmerksamkeitssystem, was uns sozusagen hilft, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Also das meint die willkürliche Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit, die ich steuern kann.
Die Frage, was tue ich jetzt? Ja, exekutiv oder so, oder?
Ja, exekutiv heißt, wenn wir uns jetzt auf das Thema konzentrieren, werden wir vielleicht abgelenkt durch irgendwelche Nebengeräusche oder Dinge, die nicht zum Thema gehören. Und der präfrontale Kortex sagt uns immer wieder, Moment, bleib beim roten Faden, was ist das Thema? Komm wieder zurück auf das Thema.
Ja. Und lassen Sie mich raten, auch das ist dann bei Autisten anders, ne?
Ja, es ist schnell überlastet, weil es ist klar, wenn das alarmierende Aufmerksamkeitssystem ständig funkt, wenn sie mehr Dinge simultan erfassen, dann müssen sie sozusagen viel mehr Reize unterdrücken, um zu funktionieren. Sie müssen, weil die Gesellschaft es nicht erwartet, dass wir so viele Dinge gleichzeitig berücksichtigen und dadurch abgelenkt werden, dann müssen sie ihren präfrontalen Kortex ständig aktiv halten. Und man weiß inzwischen, dass man dafür viel Glutamat braucht. Glutamat kennen Sie vielleicht vom chinesischen Essen als Gewürz.
Ja. Berühmt-berüchtigt, ja.
Mami-Geschmack, aber das ist eben auch ein Botenstoff im Gehirn. Und dieser Botenstoff sorgt im präfrontalen Kortex dafür, dass wir unsere Aufmerksamkeit steuern. Wenn wir das aber über eine lange Zeit hinweg machen, gegen den Widerstand der anderen Aufmerksamkeitssysteme, dann sammelt sich sehr viel Glutamat im präfrontalen Kortex an und das wirkt dann irgendwann toxisch. Dann merken wir, jetzt können wir uns nicht mehr konzentrieren, jetzt sind wir durch. Mhm. Ja, wir sind erschöpft und diese Erschöpfung tritt bei Menschen im Autismus-Spektrum sehr früh an, bei Menschen im ADHS-Spektrum auch, weil sie sich in einer Umgebung bewegen, die auf ihre Aufmerksamkeitssysteme nicht vorbereitet ist. Darum müssen sie ständig maskieren oder Camouflaging betreiben, also Tarnung, um sozusagen normal zu erscheinen. Und das führt dann zu so einem Zusammenbruch des präfrontalen Kortex. Das nennt man eben auch Meltdown. Meltdown heißt, sie verlieren die Kontrolle in dem Moment und ja, für andere wird das als Ausrasten vielleicht erlebt.
Ah, ja.
Oder Shutdown gehört auch dazu. Sie sind plötzlich nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Das Gehirn hört einfach auf zu arbeiten, verweigert die Arbeit.
Ja, es klingt furchtbar anstrengend, schlicht und ergreifend.
Ja. Ja, das ist der Punkt. Darum geht es. Ja. Und es geht darum, wenn wir sagen, wir brauchen Nachteilsausgleiche für neurodivergente Menschen, dann geht es darum, diese Belastung zu mildern. Also die Menschen davon zu befreien, ständig Standards, Normen und Erwartungen zu erfüllen, die sie so viel Energie kosten, dass sie sich andersweitig gar nicht mehr entwickeln können. Ich vergleiche das immer gern mit tauben Menschen, die früher angehalten wurden, Lippen zu lesen. Die Kinder sollten sich auf die Hände setzen, damit sie ja nicht Gebärdensignale senden, sondern sie sollten auf die Lippen starren und lernen, Lippen zu lesen. Das bedeutet aber, wenn sie ihr ganzes Leben nur dem Lippenlesen widmen, dann schaffen sie es höchstens 50% der Kommunikation ihrer Umgebung zu erfassen. Und dafür müssen sie permanent ihr Gehirn damit beschäftigen und es kann sich überhaupt nicht mehr emanzipieren, weiterentwickeln. Sie können sich überhaupt nicht für die Themen interessieren, die sie interessieren, sondern sie müssen sich nur mit Lippenlesen befassen. Darum ist ja die Gebärdensprache eine Wahnsinnsentlastung für taube Menschen. Das heißt, die Gebärdensprache lernen sie genauso leicht wie Hörende die Lautsprache. Und ah ja. Sie können dadurch eben auch Universitätsabschlüsse in der Wissenschaft mitwirken. Sie können an allen Lebensbereichen partizipieren, wenn wir Ihnen GebärdendolmetscherInnen an die Seite stellen.
Und lassen Sie mich raten, es war dann früher verpönt, weil es auffällig war wahrscheinlich, ja. Ne? Stigma, oder?
Ja, genau. Ja, und so ist es heute oft mit Menschen, die neurodivergent sind. Also wenn uns eine Lösung gelingt, zum Beispiel durch Schulbegleitung und so, dass ein Kind sehr gut partizipieren kann, am Unterricht mitlernt, dann kommt manchmal die Schulbehörde und sagt, ach, es läuft doch alles wunderbar, dann können wir ja den Förderschwerpunkt Autismus streichen. Und das wäre so, als wenn man tauben Studierenden an der Uni, wenn sie so richtig gute Leistungen bringen, sagt, ach, das ist ja gut, dann können wir jetzt die GebärdendolmetscherInnen wegschicken, dann geht natürlich nichts mehr. Ja, und ja. Da leuchtet es jedem ein. Bei neurodivergenten Menschen kostet das oft sehr viel Nerven und Überzeugungsarbeit.
Genau, also ich habe neulich mit einem jungen Mann gesprochen, der sagte, für ihn war die Diagnose ADHS zu haben eine wahnsinnige Erleichterung, weil er sagt, diese ganzen Dinge, die ich an mir beobachtet habe, für die habe ich nie eine Erklärung gehabt, die habe ich gefunden. Das hat mich sehr beruhigt und ich konnte das dann in klare Worte fassen und auch damit umgehen. Allerdings sagte er auch, es hat eine Weile gedauert, bis er einen Arzt gefunden hatte, der es auch doch diagnostiziert hat, weil er ja der verruhige Vertreter ist, also dieses nach innen gekehrte.
Ja.
Und ihm wurde tatsächlich gesagt, junger Mann, Sie haben doch überhaupt kein Anzeichen. Geht es Ihnen darum, dass Sie hier mal eben locker an Betäubungsmittel ran wollen? War sehr pointiert. Aber ein völliges Unverständnis mit diesem Affront sozusagen gepaart, wo ich mich dann gefragt habe, das ist noch nicht lange her, es war im letzten halben Jahr, inwieweit gibt es hier Defizite in der Diagnose? Oder Sie haben ja eben auch schon den Schulbetrieb ein bisschen angesprochen. Also vielleicht kurz nochmal die Situation. Wie ist sie denn heute? Wie stellt es sich dar? Was muss man besser machen?
Ja, sie stellt sich sehr schwierig dar. Wir haben viel zu wenig Diagnostikmöglichkeiten. Also man geht davon aus, dass weniger als die Hälfte von Menschen überhaupt zu einer Diagnose kommen. Die Wartezeiten sind oft länger als 2 Jahre, ehe man überhaupt einen Termin bekommt, weil der Bedarf so groß ist. Dann werden die Diagnosen nicht immer seriös durchgeführt, weil die Personen, die die Diagnosen durchführen, oft so überlastet sind, dass sie sich gar nicht die Zeit nehmen können, die sie sich nehmen müssten. Wenn dann Leute verzweifelt nach Hilfe im Internet suchen, dann werden sie da auch noch verhöhnt durch einen Spiegelartikel, der meinetwegen schreibt, Macke als Marke. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, in der wir uns im Moment befinden. Das ist natürlich nicht richtig. Wir haben aber auch positive Entwicklungen. Also durch Inklusion wird heute viel offener über Neurodivergenz gesprochen. Also die Gen Z, also die Generation Z, die sind ja jetzt an den Universitäten. Ich lerne sie in den Seminaren kennen und die sprechen über ihre Neurodivergenz selbstbewusst und offen.
Ja.
Das heißt, über ihre Diagnosen und bekommen dafür auch Respekt und Anerkennung. Das ist also schon, da zeigt sich eine Änderung, ein Bewusstseinswandel, dass man über solche Dinge offener spricht, dass sich Menschen auch leichter, weil es also auch viele Celebrities oder auch berühmte Menschen gibt, die man als neurodivergent heute liest, das ermöglicht natürlich auch eine leichtere Identifikation mit Neurodivergenz. Ich sehe das eher als Vorteil, nicht als Nachteil. Und Menschen denken mehr darüber nach, ob sie im ADHS oder Autismus-Spektrum sein könnten. Das heißt also, was sie dann natürlich brauchen, ist eine professionelle Diagnostik. Aber vor jeder professionellen Diagnostik kommt erstmal der Verdacht, die Verdachtsdiagnose. Und
ja, die Selbstwahrnehmung, ja.
Ja, und die sollte man nicht kleinreden, weil die größte Bildungsstudie, die je durchgeführt wurde, die HETI-Studie. Und in der Wissensgesellschaft ist natürlich Bildung eine ganz zentrale Aufgabe. Die kam also zu dem Ergebnis, dass unter allen Faktoren, die es gibt, also wie Elternhaus, Schule, Schultyp, Unterrichtsmethoden und so weiter, ein Faktor für den Bildungserfolg wichtiger ist als alle anderen. Und das ist die Selbsteinschätzung. Das heißt, dass man weiß, wie sein Gehirn tickt. Ja. Das heißt also, 2008 wurde die Bildungsstudie durchgeführt und ist die weltweit größte Metastudie, die überhaupt zum Lernen gemacht wurde. Sie heißt Lernen sichtbar machen, visible.
Hattie.
Ja, Hattie. John Hattie hat die Untersuchung gemacht. Der hat 83 Millionen Lernende auf der ganzen Welt sozusagen in 816 Meta-Analysen zusammengefasst. Also das sind so etwa 52.000 Einzelstudien, die da zusammengefasst wurden. Und er hat also viele Einflüsse auf den Lernerfolg miteinander verglichen. Das heißt, die Einstellung der Lernenden, des Elternhauses, der Schule, der Lehrperson, die Curricula des Unterrichtens und hat da eben, es waren 138 Einflussgrößen, die er da zusammengestellt hat als so eine Art Hitparade. Und Platz 2 ist die Intelligenz und Platz 1 ist die Selbsteinschätzung. Mit großem Abstand zu allen anderen Faktoren. Das heißt also, eine gute Selbsteinschätzung ist wichtig. Wichtiger als Intelligenz für den Bildungserfolg. Also Menschen, die sich damit befassen, wie ihr Gehirn tickt, sozusagen in der Wissensgesellschaft, befassen sie sich mit dem Wichtigsten überhaupt. Davon sollte man sie nicht abhalten und man sollte das auch nicht kleinreden.
Ja. Sie haben eben nochmal dieses interessante Stichwort Intelligenz genannt und wir hatten vorhin die KI. Sie hatten dann fast angedeutet, dass auch sehr interessant ist. KI kann möglicherweise in Zukunft helfen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen.
Ja, es gibt 3 Ebenen, wo Neurodiversität und KI sich treffen. Also Nummer 1 ist, dass sehr viele neurodivergente Menschen an der KI-Entwicklung beteiligt waren. Also es gibt Schätzungen, zum Beispiel von Auticon, dass etwa 30% der KI-EntwicklerInnen im Autismus-Spektrum sind. Das liegt daran, Spezialisterne hat zum Beispiel festgestellt, dass Menschen im Autismus-Spektrum bei Software-Tests und Qualitätssicherung eine 4-mal niedrigere Fehlerquote haben. Und Auticon hat festgestellt, dass in der Technologiebranche etwa 2-3% der Beschäftigten im Autismus-Spektrum sind. Das ist also fast das Dreifache von den Personen, die bezogen auf unsere Bevölkerung im Autismus-Spektrum sind. Also
ja.
Es gibt also auch Untersuchungen, dass Hightech-Orte, dass sich dort sehr viele Menschen, neurodivergente Menschen finden. Ich hatte schon darüber gesprochen, dass Menschen im ADHS-Spektrum oft sehr erfolgreich sind in Startups aufgrund der erhöhten Risikotoleranz, die sie mitbringen. Und das zeigt also erstmal schon, dass es einen Zusammenhang gibt mit der KI-Entwicklung, dass neurodivergente Menschen da schon stark beteiligt sind und waren. Das nächste ist, dass KI natürlich oft auch neurodivergenten Menschen hilft. Also viele haben auch eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie. Das überschneidet sich oft. Und hier ist KI natürlich unglaublich hilfreich. Es gibt Menschen im Autismus-Spektrum, die KI fragen, was ist ein angemessenes Geburtstagsgeschenk für meine Freundin? Also, dass sie sozial erwünschte Texte produzieren können, indem sie KI einsetzen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele, viele Vorteile, ja, die KI mitbringt und damit auch die Partizipationsmöglichkeiten von neurodivergenten Menschen erhöhen. Und dann gibt es noch einen dritten Zusammenhang, der etwas schwierig zu verstehen ist, aber der schließt so ein bisschen den Kreis auch zu dem Anfang unseres Gesprächs. Also in dem Moment, wo man sagt, dass KI intelligenter ist als jeder Mensch, also dass KI als künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz um so vieles übertrifft, dass sie vielleicht sogar die Führung übernehmen wird, wie das zum Beispiel Yuval Harari in seinen Büchern schreibt, dass die Gefahr besteht. Ich sehe die Gefahr übrigens nicht, aus verschiedenen Gründen, führt aber dazu, dass viele Menschen mitfühlen können, was es bedeutet, wenn man Erwartungen nicht erfüllt.
Inwiefern?
Ja, also neurodivergente Personen kommen oft in Situationen, in denen man ihnen die Intelligenz abspricht. Und das ist eben eine schwere narzisstische Kränkung. Und in diese Situationen kommen jetzt auf einmal alle Menschen.
Ach, weil die Maschine klüger, intelligenter ist als man selbst.
Weil wir vor den Maschinen stehen und die Maschinen vieles besser können schon als wir Menschen. Und man sich sagt, wenn das so weitergeht, dann braucht man uns bald gar nicht mehr. Das sehe ich zwar nicht so, aber man stellt fest, dass wir menschliche Intelligenz zu eindimensional gemessen haben und definiert haben, nämlich nur auf das logisch-sprachliche Denken reduziert haben. Die menschliche Intelligenz ist aber viel vielfältiger. Also die Logik, das logische Denken ist eine tolle Sache. Ich denke da immer an Habermas, der gesagt hat, der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Argumentes. Ne? Also Logik ist sehr überzeugend und wenn man verstanden werden will, dann bemüht man sich um Logik. Und weil Logik ist auch am besten kontrollierbar. Das ist auch der Grund, warum Tests eher so erfolgreich sind, wenn sie auf Logik beruhen, weil Logik hat auch etwas Kontrollierbares. Also man kann die Tests am besten kontrollieren. Trotzdem stellt man jetzt gerade fest, dass menschliche Intelligenz nicht nur im logischen Denken besteht, sondern zum Beispiel auch im bildlichen Denken oder im sensomotorischen Denken. Also wir verfügen über viele Arten der Intelligenz, die gerade durch künstliche Intelligenz deutlich werden. Und oft sind Formen der Intelligenz, die in unserer Gesellschaft nicht so geschätzt wurden, werden jetzt umso wichtiger. Und unsere Forschung zeigt, dass neurodivergente Menschen sich in einigen Bereichen oft besonders auszeichnen. Also wir haben mehr bilddenkende Menschen unter Menschen im Autismus-Spektrum oder Menschen im ADHS-Spektrum als in der restlichen Bevölkerung. Nur mal so als Beispiel über Musterdenken oder solche Dinge. Das ist sozusagen der dritte Zusammenhang.
Das heißt, indem wir die Beschränktheit unserer eigenen Intelligenz verstehen, nehmen wir wahr, welche Intelligenzen es sonst noch so gibt und nehmen damit wiederum auch wahr, was andere Menschen auf andere Art und Weise intelligent leisten können.
Ne? Ja, also wir bekommen einen pluralistischeren Intelligenzbegriff, weil wir eben merken, dass Maschinen uns das logisch-sprachliche Denken schon ziemlich gut abnehmen können. Und damit steigt auch die Bedeutung dieser anderen Intelligenzformen, weil das logisch-sprachliche Denken seine Dominanz im Alltag verliert, weil wir es an Maschinen abgeben können. Genauso wie Körperkraft seine Dominanz im Alltag verloren hat, seitdem wir es an Maschinen abgeben können. Seitdem ein Kran mehr heben kann als ein Mensch, ist Kraft immer noch eine schöne Sache, aber für die Arbeitswelt nicht mehr so wichtig wie früher.
Ja, Frage zum Schluss. Was ist so Ihr wichtigstes Forschungsthema? Ganz kurz nochmal. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber was schauen Sie sich möglicherweise in den nächsten Jahren noch genauer an?
Auf jeden Fall, welche Potenziale neurodivergente Menschen neben ihren Schwierigkeiten aufweisen. Also unsere These ist, überall wo ein Minus ist, entwickelt sich auch ein Plus. Und das zu belegen ist aber nicht immer so einfach. Also wir unterstellen das, aber wir wollen das natürlich möglichst auch evidenzbasiert belegen. Und darauf konzentriert sich meine Forschung.
Also diese teilweise faszinierenden Eigenschaften, die nochmal genauer anzuschauen und zu erforschen. Ne?
Ja, also wir sprechen nicht von Superkräften, sondern von Potenzialen. Und wir stellen auch fest, dass diese Potenziale, wenn sie übersehen werden, sich manchmal gar nicht entwickeln können. Darum ist es schwer, das herauszufinden, weil eben Potenziale, die nicht erkannt werden, auch oft nicht gefördert werden. Und das ist unser großes Problem.
Ja, nochmal ein klares Bekenntnis dazu, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank, Herr Zimpel, für die horizonterweiternden Bögen, die wir hier geschlagen haben.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse und die ausgezeichneten Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, mir auch. Ja, und wenn ihr noch mehr über Neurodivergenz erfahren wollt, schaut gerne in die aktuelle Ausgabe von Bild der Wissenschaft. Dort gibt es zu dem Thema noch viel zu lesen. Oder auch online auf wissenschaft.de. Im Titelthema des Märzhefts geht es um Kernfusion. Seit Jahrzehnten arbeiten Forscher und Ingenieure daran, die saubere und unerschöpfliche Energiequelle nutzbar zu machen. Im Artikel erfahrt ihr, was in naher und ferner Zukunft zu erwarten ist. Den Link findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um elektronische Supernasen. Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes erklärt, wie sich damit zum Beispiel Schadstoffe aufspüren lassen. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.